Mystik und Yoga der Warka Akademie. Ich bin hier eingeladen worden, bei Ihnen über Samadhi zu sprechen. Samadhi, die indische Bezeichnung, die Sanskrit-Bezeichnung für Trance-Zustand, für tiefen Trance-Zustand. Samadhi, der Zustand des Satchit Ananda, der bewusst erlebten Seligkeit. Sie gestatten es jetzt mal. Samadhi an sich in seiner letzten Konsequenz ist nicht zu beschreiben, genauso wenig wie ein Loch zu beschreiben ist. Ich werde mich bemühen, es ähnlich zu machen, wie man ein Loch beschreibt. Das heißt, ich werde das Drumherum, die Umgebung beschreiben und das, was es nicht ist. Samadhi, das Erlebnis der Antiwelt, darf, weil es die Antiwelt ist, taugen unsere Begriffe nicht, die wir hier so für die Alltagswelt geprägt haben. Deswegen ist es auch kaum möglich, es wirklich exakt zu beschreiben. Das ist aber auch gut so, denn Worte sollen ja nicht das Erlebnis ersetzen. Denn Worte, auch meine Worte, sollen nur Stoff, Anregung für die Fantasie sein, Anregung und Verführung, es selber zu machen. Nun zur Bedeutung des Begriffs Samadhi. Samadhi ist ein Wort aus dem Sanskrit, der Priester, der Kultsprache Indiens. Samadhi, in dem Begriff Samadhi steckt einmal die Methode, die Technik, die Anleitung, wie man zu diesem Zustand kommt, und zum anderen das Ziel dieser Zustand selbst. Nach den Gesetzen der Semantik zerlegt man Worte, die geheimnisvoll sind, in ihre Bestandteile und fängt immer von hinten an. Das heißt, Samadhi ist Sama und Dehi zum einen. Das heißt, Dehi, das heißt Gedanke, das Denken an sich. Und die Präposition Sama heißt zusammen mit. Somit bedeutet Samadhi in etwa das, was unser Wort Konzentration bedeutet. Man kann aber diesen Begriff Samadhi auch zerlegen in Sama und Adi. Das bedeutet wieder Sama zusammen und Adi mit dem Ersten. Und der Erste, unser Erstes, das ist unser Atman, das ist unser Selbst. Das sind wir selbst. Aber das ist auch sozusagen unser höheres Prinzip. Denn in diesem Zustand des Samadhi erkennen wir, dass unser Atman, unser Selbst, wesensgleich ist mit der Weltseele, mit dem Brahman. Die Weltseele, das ist für die Inder die Ursache, die Karana der Entwicklung des Kosmos und gleichzeitig ihr dauernder Motor. Daher wurde die Weltseele Brahman, das neutrale Brahman, auch personifiziert und der Brahma dem Schöpfergott. Demnach ist Samadhi für Menschen mit Gottesglauben auch das Zusammensein mit Gott. Samadhi, der Zustand des Satchit Ananda, der bewusst erlebten Seligkeit, wird schon von den Patanjalis in den berühmten Yoga-Aphorismen aus dem 2. und 6. Jahrhundert nach Christus erwähnt und beschrieben. Doch die meisten Schriften über dieses Thema stammen aus dem Mittelalter. Und die bekanntesten sind noch etwas später. Das rührt davon her, dass die Inder auf Blätter geschrieben haben, auf Palmblätter, und die sich nur schwer erhalten haben. Die meisten Werke, wie die berühmte Hatha Yoga Prapitika über dieses Thema, stammen aus dem Kulturkreis des Tantrismus, der sich so im 8. 9. Jahrhundert nach Christus entwickelt hat. Der Hauptunterschied zwischen Patanjali und dem Tantrismus: Patanjali legt sein Schwergewicht mehr auf den geistigen Aspekt dieses Themas, während die Tantriker sich mehr auf das Erleben und auf die Technik berufen. Der Schöpfer dieser berühmten Hatha Yoga Prapitika ist ein gewisser Shankaracharya, der sehr lange von Westlern gleichgesetzt wurde mit diesem berühmten Shankaracharya, dem Heiligen Südindiens des 9. Jahrhunderts, der Gautama Buddha in den vishnuitischen Pantheon als 10. Avatar aufgenommen hat, als 9. Avatar aufgenommen hat. Noch ein ganz kurzes Wort dazu. Dieser Heilige wurde besonders von Europäern, von den Theosophen Blavatsky und diese Gruppe sehr, sehr überstilisiert. Denn eigentlich wollte dieser überhaupt gar keine Synthese zwischen Buddhismus und Brahmanismus, sondern das Gegenteil. Er hat die ideologische Voraussetzung geschaffen zur Niederwerfung der Revolte, die mit der Predigt Gautama Buddhas im Gazellenhain von Varanasi begonnen hat. Denn das war eine Revolte, ja, gegen lediglich auf Geburtsrechten begründeten geistigen Autoritäten. Das zeigt auch, dass Shankaracharya seinen Avatar Vishnus ja sehr luziferische Züge gegeben hat. Ja, denn er nennt ihn den großen Verwirrer, der den Geist der Gläubigen verwirrt, dass sie vom rechten Pfad abkommen und die Wankelmütigen von den wahrhaft Gläubigen trennt. Doch zurück zur Sache. Im Raja Yoga der Patanjalis, ja, wird, wie schon gesagt, ganz speziell der geistige Aspekt berührt und das in sehr romantischen, sehr poetischen Begriffen. Samadhi, die Zustände des Außer-sich-Seins oder die Zustände des Trance. Die Raja-Yoga-Schulen Indiens, die sich auf die Hatha-Yoga-Prapitika berufen, sehen vier verschiedene Stufen des Samadhi, ähnlich die Nataraja-Schulen Südindiens, in die ich initiiert bin, die im Gegensatz zu den Raja-Yoga-Schulen des Nordens diese vier nicht so hierarchisch sehen, sondern eher als vier Alternativen. Patanjali und die großen Raja-Yoga-Schulen Indiens teilen sie lediglich in zwei, in Dhyana und Samadhi. Die Viererteilung unterteilt jeweils Dhyana und Samadhi nochmals. Dhyana, das ist der Zustand entspannter Konzentration. Ein Zustand von einer Art Überwachheit, ein hohes Maß vom im Hier und Jetzt sein, aber es ist lediglich der Zustand an der Schwelle. Dieser Begriff Dhyana, der ist uns hier im Westen eigentlich viel vertrauter durch einen ganz anderen Namen, der sich von dem abgeleitet hat, von dem Wort Zen. Dhyana hat auf seiner Wanderung ja, über China nach Indien ja, eine Wortänderung vollbracht. In Tibet und in China heißt es Zyan, Sie alle kennen das Buch, Zyan, über das sozusagen der Vorwurf zur Geheimlehre der Blavatsky gedient hat. Das ist sozusagen das Buch der Meditationen der Tibeter. In China hieß es dann nur noch Zyan und in Japan hieß es schließlich Zen. Es ist immer derselbe Begriff, es ist Dhyana und nicht Samadhi. Denn Buddha heißt ja auch nicht der Erleuchtete, sondern es heißt der Erwachte. Das heißt, er beschreibt und er predigt einen Zustand von Überwachheit und nicht den Zustand des Trance, das heißt der totalen Transzendierung des Samadhi. Das kommt daher, denn Buddha selber war ein Kshatriya, ein Krieger, als König war er ein Krieger, und Krieger erlernten im alten Indien und im alten China und in Japan, Samurai-Tradition ist Zen-Tradition, lernen, diesen Zustand des Samadhi, der wird beschrieben, Zen oder der Dhyana, denn das ist für einen Krieger wichtig. Ein Krieger muss in dem Zustand absoluter Absichtslosigkeit sein, aber überwach. Was wäre es für einen Krieger, wenn er in Tieftrance läge? Sozusagen der Ausdruck, ja, der körperliche Zustand ist eines Menschen, ja, der in Samadhi ist. Daher, auch bei, wenn Zen praktiziert wird, geht der mit dem Holz durch und klopft immerhin, sobald einer wegflippt. Ja, ob jetzt in normalen Schlaf, ja, oder in den höheren Zustand. Denn der war nicht angestrebt, denn es war ja nicht sozusagen eine Mönchstechnik, eine Sehertechnik, sondern eine Kriegertechnik, die übrigens nicht nur in Japan, sondern auch bei unseren Templern und unseren europäischen Ritterorden gepflegt worden ist. Deswegen waren das ja auch geistliche Ritterorden. Das war immer die Verbindung des Glaubenskrieges, ja, mit dem Transzendenten. Und diese europäische Variante, die hat sich in sehr vielen, sehr lange gehalten, wurde aber im Grunde, ja, verschwand sie, ja, nach Beendigung des Mittelalters. Denn diese Könige, Karl der Große und so, die sahen sich in eigener geistlicher Tradition, aber das führt zu weit vom Thema. Auch Satori, dieser Begriff aus dem Zen, ist nicht Samadhi. Satori, das ist in Grenzzuständen gibt es immer Überschläge. Sozusagen, da funkt etwas von der anderen Seite rüber und dann heißt es, dieses Wort Satori ist, hat sich ereignet. Das ist das berühmte Bogenschießen, das sind ja Zeichen Kampftechniken. Oder dieser berühmte Schwertkampf. Das ist dieser Zustand des Dhyana, der beschrieben wird, ein Reiher. Ja, das ist ja das klassische Beispiel aus der indischen Literatur. Ein Reiher ist Indianer, ja, wenn er dasteht und auf Fische lauert. Doch die eigentliche Transzendierung erfolgt erst, wenn man diese Schwelle überschreitet. Jenseits dieser Schwelle verschwindet die Illusion der Zeit und es verschwindet die Illusion der Materie. Zunächst befindet sich derjenige, der diese Schwelle überschreitet, in der Sphäre, wir würden heute sagen, in der Sphäre der Atome. Denn er befindet sich in einem Medium, das absolut schwarz ist, in dem Lichter aufleuchten. Wie die Atome, ja, im absoluten Medium. Und Atome sind ja eigentlich nur Ladungsteilchen, das heißt, es sind dauernd Lichtblitze, die aufblitzen. Das ist der Zustand, der beschrieben wird mit dem Om Mani Padme Hum. O Juwel im Lotus, das heißt, es sind die Juwelen, ja, die aus der Pflanze, die aus der Finsternis kommt, aufleuchtet. Gleichzeitig bedeutet Om Mani Padme Hum noch etwas ganz was anderes, nämlich in einer sehr alten, noch viel älteren Geheimsprache, heißt Om Mani Padme Hum, O Donnerschlag in der finsteren Leere. Und das ist genau der Punkt zum nächsten Zustand. Das erlebt derjenige, der in diesen Zustand geht, sozusagen nicht nur visuell, sondern auch in einer, ich sage extra, Art Akustik. Das heißt, eine Energie, ein totales Energieerlebnis. Und es verschwindet als erstes, fällt er wieder in ein total schwarzes Loch. Das heißt, das ist die finstere Leere, die sich dann in eine extreme Helle steigert, die all das, was man, die nicht mehr beschreibbar ist. Und wer da hineingerät, hat das Gefühl, sich aufzulösen. Sich aufzulösen in eine Helle jenseits von Blau. Ja, wie seine Persönlichkeit, all das, was er ist, verdampft. Und er hat ein Gefühl unendlich, unendlich nicht beschreibbarer Wonne. ja, bei Auflösung seiner Person und seiner Persönlichkeit. Und das geht so bis zu einem Art Sättigungspunkt. Und von diesem Sättigungspunkt aus auf einmal wieder zurück. Wir, unsere Persönlichkeit, wir alles sind eigentlich verschwunden, haben uns aufgelöst und schaffen uns selbst neu nach dem alten Bauplan. Doch danach ist derjenige, der das gemacht hat, nie wieder derselbe. Man sagt auch, normal berühren wir diese Sphäre. Wir beginnen uns aufzulösen. Aber der völlig in sie eintaucht, der über diesen Punkt hinausgeht, der kehrt nicht mehr zurück. Es heißt, es wäre noch keiner zurückgekehrt, denn es heißt weiter, wer da drüber gegangen ist, über diese Schwelle, der ist jenseits des Zykluses von Geburt und Tod und Wiedergeburt, jenseits von Samsara, der ist frei vom Rad. Samsara, noch eine kleine Anmerkung, heißt eigentlich nicht Kette der Wiedergeburten, wie wir das in Europa so schön poetisch wiedergeben, sondern heißt, das ist die Kette von Tod, Leben und Wiedertod. Denn die indischen Religionen sind in ihrem Kern negativ formuliert, im Gegensatz zu unseren westlichen. Als Parallele zu dem persönlichen Erlebnis des Samadhi gibt es auch ein gesellschaftliches Äquivalent. Dieses gesellschaftliche Äquivalent war in allen alten Kulturen verknüpft mit diesem Erlebnis. Das gesellschaftliche Äquivalent, das ist das Wildwerden einer Person. Das Herausgehen aus der Ordnung, herausgehen aus der Zivilisation, in der man sich befindet, in der man aufgewachsen ist. Das Rausgehen in die andere Welt, in die Spiegelverkehrte, in die Gegenwelt. Und das in zweifacher Hinsicht, das berühmte Spiegelbeispiel, das wir als ganz mystisches Geheimnis in allen Lehren wiederfinden, das will das sagen. Und das meint exakt, ein Mensch, der draußen ist, ist in der Gesellschaft. Jemand, der in sich hineingeht, geht damit aus dieser Welt heraus und in die Gesellschaft. Das heißt, das ist im Spiegel, dreht er sich um. Deswegen gilt der Spiegel sozusagen als diese Schwelle, über die man geht. Das können Sie in sehr vielen Märchen, Mythen und so weiter nachlesen. Das meint immer das, dass jemand, wenn in irgendeiner Geschichte steht, er geht durch den Spiegel. Das heißt, er geht in die Transzendenz, er geht in sich. Dieses Aspekt der Transzendenz, das gibt es, Transzendierung auch gesellschaftsmäßig. Das heißt, jemand geht aus seiner Kultur heraus. Früher war das sogar noch stärker, eine Stadt mit Stadtmauer oder ein Dorf umzäunt mit dem großen Bereich Wiesen, jenseits dieses Bereiches, ja, das war die Wildnis, das war die Antiwelt, das war die Region der Geister. Jeder, der ein vollwertiges Mitglied werden wollte, musste diese Welt erleben, er musste herausgehen, er musste ein Geist werden und musste dort leben, musste dort die Transzendenz erfahren, die Gegenwelt erleben, um die Ordnung seiner Welt, die hiesige Welt, zu begreifen. Das nannte man früher Initiation. Jede Initiation ist eine Art Desillusionierung. Denn in der Initiation erleben Sie die Wirklichkeit, das Wirkliche ist. Ein Beispiel, ein kulturhistorisches, von dem Transfly Papuas von Südwestneuguinea, über die ich einmal gearbeitet habe, in einem völkerkundlichen Studium. Bei den Transfly Papuas, aber das können Sie, das war bei uns ganz genauso, ich nehme das nur, weil ich über die einmal sehr intensiv gearbeitet habe, da wird die Gemeinschaft normal geängstigt, ja, vor einem ganz gewissen Gott, ja, wir würden ihn eher als einen bösen Dämon bezeichnen, der sich durch einen gewissen Heulton kundtut. Und damit wird unter anderem bewirkt, dass eben die Kinder und so weiter nicht über den gesicherten Bereich hinausgehen. Und wer das trotzdem wagt, wenn der Gott erscheint, Gufu, ja, der Gott mit der Pranke, dann ja, passiert ihm immer etwas und er ist fürchterlich zugerichtet und man sagt, das war die Pranke des Gufu, des Gottes. Ein junger Mann, der seine Initiation erlebt, wenn der nach seinem ersten mystischen Tod, seinem ersten Trancezustand, in dem er mit Hilfe ganz gewisser Manipulationen sozusagen in Tieftrancezustand, eine Art Tod versenkt wird, wieder aufwacht, sind vor ihm Männer seines Stammes, die den Heulton erzeugen, ja, den er für die Stimme des Gottes gehalten hat. Aber er sieht, das ist ein Holz, ein Stück Holz, mit dem die Männer so hin und her schwingen. Das ist der Gott. Er hat für alle Mal begriffen, was ein Gott ist. Er ist jenseits der Illusion über das, was Gott ist. Das ist Initiation. Das ist die gesellschaftliche Seite. Gleichzeitig erlebt ein junger Mann in Initiation die innere Seite. Das heißt, er geht in Transzendierung, geht nach innen und findet keine Person. Keinen alten Mann mit Bart, der sagt so und so und du bist gut und du bist brav und du bist böse. Ja? Er erlebt seinen Tod und er erlebt ganz hart, ganz brutal eine Konfrontation mit sich. Aber was noch viel, viel schlimmer ist. Er erlebt das Gericht, das er selber über sich spricht. Und das entspricht in keiner Weise, ja, und was bei uns so schön gelehrt wird von Gut und Böse, und das ist richtig und das ist falsch. Er verurteilt sich nach ganz, ganz anderen Gesichtspunkten. Und das ist der Schock. Und das, es wird sehr viel über die Gefahren, ja, von meditativen Praktiken. Ja, und von Yoga und Kundalini-Yoga und so weiter gemacht. Die wirkliche, die größte Gefahr ist das eigentliche Ziel, das wirklich damit angestrebte Erlebnis. Denn wer das schafft, worum es geht, der wird mit sich selbst konfrontiert. In voller Stärke mit sich und der Welt, der sieht sie, wie sie wirklich ist, in aller Brutalität, in aller Erbärmlichkeit und in allem. Und das, diese Konfrontation, ja, das ist der Schock, den viele nicht stehen. Das Aufhören aller Illusionen, der wirklich sieht, wie die Welt ist. Ja, der nicht mehr diesen schönen Schein der Erziehung, den wir aus allen Büchern und all dem haben, der verschwindet, der ist weg. Er ist aufgewacht. Und das ist der Grund, warum so viele Yogis, so viele Derwische, ja, so viele westliche Psychedelik-Freaks, ja, nur noch irre vor sich hinkichern, weil sie das nicht verkraftet haben. Diese Konfrontation dessen, was wirklich ist. Oder mit ungeheuer enttäuschten, ja, und total geschockten Augen nur noch ins Leere starren. Deswegen haben alle alten Kulturen die Menschen mit dramatischen Beispielen vorbereitet auf dieses Erlebnis. Vorbereitet, dass der Schock geringer ist. Und deswegen ist es wichtig, jemanden zu haben, der einen auf das vorbereitet, geleitet und danach empfängt. Hat einer so etwas nicht, dann bestehen zwei ganz große Gefahren. Entweder er flippt völlig aus, ja, lacht irre vor sich hin, oder er wird ein Revolutionär. Denn das ist die andere Seite, so wie die Welt ist, so darf sie nicht sein. Ja? Denn da will ich nicht leben. Und das ist die Motivation aller Revolutionäre, angefangen von Moses, ja, über Buddha und Mohammed und Jesus und Hus und Thomas Münzer, ja, bis hin zu Marx und Lenin und Stalin, Hitler, Trotzki, Bader-Meinhof, ja, Dutschke und ähnlich. Dass dieses Erlebnis radikalisiert immer, aber die äußerlichen Umstände und die Persönlichkeitsstruktur, ja, sagen aus, was dann wirklich aus dem wird. Und das allein zeigt die Aufzählung dieser Reihe. Das heißt, Dieses Erlebnis macht nicht jeden gleich, sondern es wirkt auf die Person desjenigen und diese Person, ja, wird davon geformt. Sehr viel mehr Menschen haben das erlebt, wurden keine Revolutionäre, das heißt, sie waren eingebunden und man hat sie vorbereitet auf dieses Erlebnis. Das ist die andere Seite. Diese Seite, die ich da gerade angesprochen habe, wird sehr oft gerne schamhaft verschwiegen, denn in meditativen Kreisen ist man so sehr schöngeistig. Ja? Und mit den anderen will man ja nichts zu tun haben und denen gesteht man das ja auch nicht zu, dass sie das auch erlebt haben, aber die haben das. Denn Meditation und all das ist eine Sache, die mit dem ganzen Menschen zu tun hat und die wirklich mutige Menschen fördert. Denn es gehört wirklich Mut dazu, ja, mit sich selbst konfrontiert zu werden. Aber gleichzeitig ist das wiederum die Voraussetzung, dass man über das, was uns hier ängstigt, hinauskommt. Das, was uns blockiert, das, was uns im Wesen blockiert, das, was uns die Ängste macht, die uns krank machen, die uns neurotisch machen, die uns von vielen abhängig machen, das macht uns frei. Gleichzeitig ist dieses Herausgehen aus der Gesellschaft, das können wir heutzutage auch ganz gut, wir brauchen nur in den Orient, in die andere, in die Gegenwelt. Im Orient erkennen wir unser Abendland durch die Gegenwelt. Wir erkennen den Wert des Christentums, den Wert der christlichen Botschaft, liebe deine Nächsten. Denn das gibt es dort ja noch gar nicht. So. Wieder eine Desillusionierung, aber wer einen Vortrag über Samadhi hört, muss sich dessen gewärtigen, dass er etwas Initiation mitbekommt, das heißt eine Desillusionierung. In Indien gibt es das Gebot Christi, liebe deinen Nächsten, noch nicht. Das kann man so oft erleben. Das ist sehr viel Kälte, die haben so viel tiefes mystisches Wissen. Aber das ist nicht allgemein gut. Jede Kaste ist für sich. Die Leute leben absolut nebeneinander, aber nicht in dem Sinn wie in Europa miteinander. Das hat verschiedene Wertigkeiten, das will ich nicht als Wert setzen, aber man begreift erst dort, was bei uns wirklich ist. Man begreift dort, wo nicht unsere hygienischen Zustände sind, was unsere Wert sind, was unsere Ordnung wert ist. Man sieht aber auch den Preis, den man dafür bezahlt. Gleichzeitig, wenn man den inneren Orient erleben. Und das ist sozusagen die Initiation für einen westlichen Menschen. Durch den inneren Orient, dieses Erleben, das ist gleichzeitig das Aufschließen eines Menschen und da sind wir wiederum an dem Heilpunkt angelangt. Heilung als totales Erlebnis. Im alten Griechenland war das, auf dem unsere Kultur fußt, war das alles schon integriert. Ein ganz großes, berühmtes Beispiel ist Epidaurus. Epidaurus war sozusagen ein multimediales, ja, Therapiezentrum. Da war Heilung durch Ärzte, das war das Lichtum des Aesculap, Apotheke mit eigener Arzneimittelproduktion. Da war das berühmte Theater. Und da waren die Tempel und da war etwas ganz Besonderes, von dem wir ganz selten hören. Da war das in der ganzen antiken Welt berühmte Schlafhaus. Das alles zusammen hat einen heilen Menschen gegeben. Das alles versuchen unter anderem Menschen, die zu so etwas zusammenkommen, auch. Das heißt, ein gemeinsames Ritual, das Gesunde und Kranke gemeinsam wieder aneinander bindet. Gesellschaftlich, denn ein Kranker ist aus dem Kreis der Gesunden gerutscht. Ob verschuldet, unverschuldet, all das ist nicht erst gerutscht. Er muss wieder hineingenommen werden. Das wurde gemacht durch ein Ritual. Deswegen die Tempel. Neben der ärztlichen Betreuung gab es dann das Theater, das heißt die gemeinsame Hinrichtung auf das Transzendale und auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Denn im griechischen Theater wurde Transzendenz dargestellt. Wurden durch den Chor, wie er sich bewegt hat, wurden die Sternenbahnen sozusagen getanzt. Das hat uns, war die Hinwendung auf das Astrale. Gleichzeitig das astrale Element, aus dem uns das Heil kommt. gleichzeitig die Sterne, von denen uns das Heil kommt. Dazu noch das Unterstützte und das Ausschlaggebende, das Schlafhaus, wir würden heute sagen, das Meditationshaus. In diesem Haus haben Priester, Gesunde und Kranke, gemeinsam meditiert, sind in Tieftrancestarre gefallen, das heißt, die haben den Samadhi erlebt, haben eine gemeinsame Reise durch die Transzendenz angetreten, haben, das heißt, eine Reise zurück zu ihrem Urgrund und zu dem Urgrund allen Seins. Sie haben sich rückgebunden durch Mittung ihrer Person. Das ist das, was wir mit Religion bezeichnen. Die Rückbindung an den Urgrund durch das mystische Erlebnis. Und das ist sozusagen eine der Grundfesten, der Grundlagen der Heilung. Denn eine Ursache aller Heilung ist, dass wir eben aus unserer persönlichen Mitte gerutscht sind. Und wenn wir diese Mitte wiederfinden, sind wir wieder ganz, sind wir wieder gesund. Gleichzeitig auch ein Kreis, in dem man wieder eingebunden ist, das heißt, man gehört wieder dazu. Denn was gibt es Schlimmeres, als in irgendein Krankenhaus oder noch Schlimmeres abgeschoben zu sein? Das heißt, man gehört nicht mehr dazu. Ja? Und deswegen eine Anregung zu einer neuen Form, die in Amerika in manchen Kreisen schon wieder geübt wird, die in Afrika Tradition hat, die in Amerika und vor allem im Süden durch die afrikanischen Traditionen des Makumba, ja, und des Voodoo in der Karibik und so weiter ausgestrahlt hat auf das Westliche. Gleichzeitig mit dem Voodoo und so noch eine Anmerkung. Es gibt eine andere Form der Transzendierung des Gehens in Samadhi, nicht nur die in Meditation, sondern auch die durch Tanz. Dass die bei uns in Europa nicht gar so populär ist, weil die kaukasische Rasse nicht so rhythmusbegabt ist. Aber ganz kurz darüber, im Tanz kann man sich genauso in diesem Zustand versetzen. Gleichzeitig waren all diese Tänze Sternentänze, das heißt, es wurden die Bahnen gewisser Sterne dargestellt. Oder zum Beispiel in der Nataraja, das heißt König des Tanzes von Kanchi, in dieser Schule, in die ich initiiert bin, da wurde ähnlich wie in westafrikanischen Schulen getanzt der Tierkreis und der Weg als Pfeil des Geheimnisvollen vom Sirius, ja, das unsere Erde im Zeichen des Krebses trifft. Es gibt eine Parallele für eine andere Zeit, die dem nicht widerspricht, wo dasselbe sozusagen im Wassermann passiert. Ähnliche Sternentänze gibt es auf Westseram, die Muru und die Makelele und in sehr vielen anderen Inseln. Ähnliches gab es auch in unserer Antike, und zwar über die Kreta, die ja Sternentänze gehabt hat, oder die berühmten Sabäer, Sie alle kennen die Königin von Saba, die Sternentänze hat, aber auch König David selbst tanzte den Sternentanz. Noch bekannt in diese Richtung sind die tanzenden Derwische, die fliegenden Derwische von Konya, die einen Planetentanz aufführen, oder die Shaker Amerikas, die denselben Planetentanz tanzen. Das heißt, durch diese Darstellung der Sterne, der astralen Welt, wird verhindert, wird sozusagen mit Hilfe der Magie gebannt, dass gewisse unangenehme Vorstellungen, manche sagen, die mit anderem Glauben, Dämonen oder sonst irgendetwas, in das Bewusstsein eindringen können. Das ist sozusagen eine Bannung für die, die in Ekstase gehen. Doch nun zurück zu dem Zustand des Samadhi an sich. Eine ganz kurze Beschreibung, wie das so vor sich geht. Ein Mensch, der entweder liegt oder in einem Sitz ist, in dem er sich selber tragen kann, Und man sollte, wenn man tiefe Trotzzustände, immer aufpassen, dass in der Haltung, in der man ist, auch umfallen kann. Denn in dem Moment, wo man drüber geht, lassen alle Muskeln nach, bevor man erstarrt. Und da muss man entweder in einem totalen Sitz, ja, also ich würde nicht vorschlagen, auf einem Stuhl zu sitzen, um in ganz tiefe Zustände zu gehen. Ja, im berühmten Lotus-Sitz, ja, in dem man absolut gemittet sitzt, da bleibt man sitzen. Ja. Oder in dem Vajrasana, aus dem man sehr leicht auch umkippen kann, das ist dann nicht wichtig. Ja. Oder im Liegen, für sehr Begabte, da gehört aber eine ganz spezielle Konzentration auf den Kopf zu. Dass sozusagen die Seele auch uns über die Brahmarandra entlässt, dass wir auch Erinnerungen haben. Denn in diesem Zustand werden wir erst ganz, ganz weich, warm. Und dann geht auf einmal hier hinten, ja, der berühmte Ton los. Ja, das ist das das ist das Mantram, das ist der Klang. Ja, das, die Chinesen sagen, das ist Kong. Ja, der große Klang, das ist, wird beschrieben wie der Bienenkorb. Ja, dieses hohe Summen. Ja? Und das wird immer stärker und auf einmal tauchen Lichtreflexe auf, ja? Und dann wird es schwarz, ja? Und sie fallen sozusagen in das berühmte Loch, aus dem, wenn sie kommen, werden sie übergossen, ja, von Farben, ja? Zum Beispiel, wenn sie die Farbe Gelb übergießt, ja, sind in dieser Farbe Gelb-Grün wie grüne Flüssigkeit, ja, wie grüne Tropfen. Ja, in ein solches Medium fallen sie. Ja, und dann kommen sie in eine Welt wie in Strukturen. Ja, und durchleben so verschiedene Ebenen. Dann gehen sie entweder raus und machen hier eine Reise in dieser Welt, ja, indem sie andere Orte besuchen. Oder sie gehen in diesen nächsten Zustand, den ich schon mal beschrieben habe, mit dem im schwarzen Lichter im schwarzen Medium, und dann in diese gleißende Helle zu gehen. Bei diesem Übergang, bei dem ersten Übergang erleben Sie, wenn das wirklich richtig losgeht, sozusagen wie einen Blitzschlag. Ja? Und das ist eine wahnsinnig energetisches Erlebnis, das gekoppelt ist, ja, mit sexueller Empfindung. Deswegen, und wurde das auch immer als die mystische Hochzeit, die Unia Mystica, ja, die Vereinigung in sexuellen Begriffen dargestellt. Denn es ist ja auch, es ist die Sama, das Zusammengehen, die Hochzeit mit unserem Adi, mit uns selbst. Das ist der Grund, warum jemand, der das erreichen will und der da nicht von Schock gepeinigt sein wird, erst sich selbst angenommen haben muss. Sich, wie er ist, in aller Erbärmlichkeit, allen Schwächen, allen Unzulänglichkeiten und in allen Stärken. Denn er ist sein eigener Partner. Ja? Er heiratet sich selbst. Es ist sozusagen eine mystische Vereinigung, ja, unseres Manas, unseres Gemütes, unserer Person mit unserem Adi. Das ist das, was mit Monade umschrieben wird. Nach dieser Vereinigung begreifen wir uns erst als Brahman, als Weltseele. Und nur, wer das erlebt hat, der hat darüber hinaus etwas ganz Besonderes. Über die Weltseele hat er Beziehung zu den Seelen der anderen, nicht vorher. Das ist ganz kurz. Normal glauben wir Menschen, ja, wir wären alle Brüder, sind wir mitnichten. Wir brauchen nur umschauen, gehen wir raus, wer sie alles als Bruder akzeptiert, gehen sie irgendwo hin. Wir sind normal keine Brüder. Gehen sie nach Indien und meinen, das ist ein Yogi und der betrachtet sie als Bruder, der denkt überhaupt nicht dran. Ja, gehen sie zu einem Schamanen oder zu einem Medizinmann, gar nicht. Erst wenn sie dem beweisen, dass sie ein Bruder im Geiste sind, dass sie auch einer sind, der das erlebt hat, dann erkennt er sie als Bruder an. Dann fallen Kastenschranken, Glaubensschranken und so weiter. Das geht aber weiter. Jemand, der das gemacht hat, der hat auf einmal auch Beziehungen zu Menschen, die sonst auf ihn ungeheuer aggressiv sind, weil er weiß, dass er sie verachtet oder gegen sie was hat. Das heißt, gegen gefährliche Menschen, gegen Kriminelle, Banditen, Ordnungshüter sind ja auch sehr gefährlich. Ja. Rocker oder sonst etwas. Auf einmal hat er keine Schwierigkeiten mehr mit solchen Menschen. Denn über diese hat er eine Beziehung zu ihrer Seele. Und darüber hinaus gibt es noch eine Besonderheit. Menschen, die noch stärker in der Transzendenz verankert sind, die haben darüber hinaus sogar eine Beziehung zu Tieren. Ein ganz berühmtes Beispiel, Franziskus von Assisi. Er hat diese Beziehung nicht, weil er jetzt romantisch oder sentimental ist, sondern aus Stärke und weil er das erlebt hat, weil er seine Seele, ja, sozusagen an die Allseele, Weltseele angebunden hat, an den Weltgeist angebunden hat, aus dem alle Seelen gespeist werden, hat er die Beziehung. Erst nach dieser Religio, dieser Rückverbindung, die haben dann auch diese spezielle Beziehung zu Tieren. Und da gibt es ganz, ganz besondere Sachen, zum Beispiel bei Jägervölkern, Schamanen, die gehen auf Jenseitsreise in Trance und rufen die Tierart, die seine Stammeskrieger jagen wollen, besprechen sozusagen, machen ein Abkommen, ja, mit dem Herrn oder dem Geist dieser Tiere und sagen, wir wollen von euch leben, wir brauchen ein paar. Und die kommen wirklich dorthin, wo sie gejagt werden sollen. Das heißt, er holt sie, er selber, darf sie niemals töten, darf sie niemals essen. Aber er kann sie holen. Und das ist, wird immer wieder bezeugt. Gleichzeitig ist Jagdzauber auch eine Art Liebeszauber. Das heißt, es ist eine emotionale, ja, schon also sehr weitgehende, wer also diese Worte übersetzt bekommen hat, ja, der muss sehr, sehr schmunzeln, so etwas sagt ein Mann normalerweise nur einer Frau, ja, in sehr eindeutigen Zuständen, ja, und Beziehungen. Ja. So werden Tiere angelockt, diese Beziehung. Ja. Yeah. Das ist auch aber gleichzeitig die Kehrseite. Wir denken, da werden Tiere ausgerottet, da sind das gemordet. Haben Naturvölker, die das haben, nie getan. Die haben das getötet, was sie essen wollten. Das, was sie brauchten und haben dadurch das Gleichgewicht erhalten. Das ist nur so. Für Jägervölker, es gibt auch die Parallele mit Haustieren. Dem berühmten Kettelkomplex. Das heißt, die emotionale Bindung, ja, zu Rindern, etwas ungeheuer weit verbreitetes, ja, etwa nachgewiesen seit der Jungsteinzeit, seit der Haustierhaltung. Sie alle kennen das berühmteste Beispiel, die sogenannten heiligen Kühe Indiens. Das sind die Zebu-Rinder. Ja. Das ist die emotionale Bindung über die Transzendierung des Brahmanen, das heißt des Priesters, ja, zum Rind, zum Haustier, das er aus diesem Grunde ja auch nicht tötet, sondern nur nutzt. Noch viel stärker haben das noch nicht gar so weit hochkulturlich überfremdete Kulturen, wie zum Beispiel die Todas des Nilgiri, die in dem Buch Geheimnisvolle Stämme Südindiens von Blavatsky beschrieben wurden. Oder sehr, sehr viele Stämme Afrikas, in denen das seit der Jungsteinzeit bis heute überliefert ist. Und das sind vor allem die Kuschiten, die als Europid aussehenden, ja, schlanken, großen Neger Afrikas, vor allem Ostafrikas, die Niloten, die im Obernilgebiet wohnen, und die Luo-Sprachigen, wie zum Beispiel die Maasai, Tusi, Hima und so weiter. Da werden ungeheuer erstaunliche Dinge, ja, von Seelenbeziehungen, Verwandtschaft von Mensch und Tier, was da möglich ist, wenn normal ein Rind wie das für uns nur ein doof glotzender Fleischlieferant ist. Ja. Genauso wurde von Ungarn und von manchen Arabern die Beziehungen zu ihren Pferden berichtet. Das sind, schaffen aber immer nur Leute, die die Beziehung zur Transzendenz geschafft haben, erreicht haben in ihrem. Ein weiterer Grund, sich zu transzendieren, ist, wir wollen in der Transzendenz, die aus auf uns alle zukommt, nach dem Tode, ja, Bürgerrechte erworben haben. Das heißt, wir wollen dort uns voll bewegen können wie hier. Wir wandeln all das, wir haben damit Bürgerrechte, Rechte, das, was ich gerade beschrieben habe, Möglichkeiten der Begegnungen, auch Möglichkeiten der Begegnungen mit Nichtverkörperten und all das, Möglichkeiten, aber sich dann auch voll nach eigenem Wunsch bewegen zu können und nicht, wie es heißt, ja, Opfer des karmischen Windes zu sein. Das schafft man nur, wenn man im hiesigen Leben gelernt hat, dort drüben zu gehen. Und das wiederum lernt man nur, wenn man sich übt und macht, wenn man sich in Samadhi, in diesen Zustand der Vereinigung, ja, mit seinem ersten Samadhi, ja, begibt. Diesen Weg, diesen Versuch, diese Sache der Transzendierung, das wollen wir gleich hier sozusagen zum Abschluss meines Vortrages einmal üben. Das heißt, wir gehen gemeinsam, wie in den alten Kulturen, in diesem Zustand. Wir setzen uns aufrecht hin. Machen am besten den Gürtel etwas locker. Atmen, einmal vom Bauch, voll durch, dann sitzen wir nämlich erst gerade. Das Gerade ist wichtig, denn nur dann kann das, was in der Wirbelsäule schwingt, voll schwingen, bis hoch. Das bewirkt das den Zustand, das lässt erst den Ton da hinten erscheinen. Wir machen Samadhi, Konzentration der Gedanken auf einen Punkt. Das heißt, wir ziehen die Gedanken zusammen, lassen sie verschwinden. Verschwinden hier in dem Punkt und hören gleichzeitig den Ton. Schließen die Augen, legen die Hände auf die Oberschenkel, atmen tief durch und gehen ganz weich auf den Punkt zwischen den Augen.
ganz langsam die Finger. Atmen tief durch. Ballen die Fäustchen. Und dehnen uns ordentlich. Das hilft. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.